Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Am Mikrofon Katrin Heisen. Schönen guten Morgen wünsche ich. Axel Ranisch ist Filmemacher, Regisseur an Theater und Oper. Er schauspielert. Er hat auch einen Roman geschrieben. Und jetzt ist er zu Gast bei mir hier im Gespräch. Darüber freue ich mich. Schönen guten Tag, Herr Ranisch.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Sind Sie eigentlich ein Multitalent oder trauen Sie sich einfach alles zu?
Nein, andere trauen mir immer so viel zu.
Also Sie sind der Dilettant, der hineingeworfen wird?
Ja, meistens. Ich springe ganz oft ins kalte Wasser. Also das ist, da können Sie nehmen, was Sie wollen. Ob das jetzt tatsächlich das erste Mal eine Oper inszenieren war, da kam der Intendant der Bayerischen Staatsoper auf mich zu und war der Meinung, nachdem er meinen Film Dicke Mädchen gesehen hat, ich sollte mal eine Oper inszenieren.
Was haben Sie da gesagt?
Ich meine, der wusste ja nicht, was er für offene Türen einrennt. Ich habe da eine wunderschöne Mail vom Dramaturgen gekriegt, Rainer Karliczek, der mir schrieb, begeistert von Ihrem sehr guten Film. Ich habe eine Produktionsfirma, die heißt Sehr gute Filme. Fragen wir uns, ob Sie vielleicht auch sehr gutes Musiktheater interessiert. Und dann war ich natürlich fassungslos, weil ich wäre so gerne Komponist geworden, als ich klein war oder Dirigent oder so. Aber ich habe vergessen, praktisch zu musizieren. Das kam mir gar nicht in den Sinn. Dass ich im Leben nicht geglaubt habe, dass ich nochmal zur klassischen Musik komme.
Und wenn das auch bei anderen Themen so ist,
ja,
sind
beim
Sie da
Roman,
nicht mal. Aber haben Sie da nicht manchmal Angst,
doch,
vor der eigenen Courage?
Ja, ganz doll.
Und wie gehen Sie denn damit um?
Na, nicht Kopf in Sand, sondern mit. Ich gucke immer dann, was ist jetzt mein persönlicher Zugang, wo kitzelt die Lust in mir? Und dann lege ich los. So.
Axel Ranisch, einer, der alles ausprobiert, seine unkonventionelle Art, mit der er Filme macht, mit klassischer Musik arbeitet oder auch Tatortfolgen dreht, mit Filmen wie Dicke Mädchen und Ich fühl mich Disco, ist er bekannt geworden. Das war schon eine Weile her, 2011, 2013 sowas. Ja. Ne? Ihre Hauptfiguren, Herr Ranisch, sind häufig dick, sind häufig schwul und man
Woher
sieht sie
kommt
öfter
das bloß?
In voller Schönheit, sieht man sie nackt. Ist das ein Statement gegen Verklemmtheit?
Ja, aber eben nicht. Also ich versuche ja immer, die Außenseiter oder die problematischen Themen so natürlich wie möglich in meine Handlungen einzubauen und am liebsten gar nicht zu problematisieren. Ich finde problematisieren immer so.
Sondern das passiert
es
einfach.
Es passiert halt einfach, genau. Mhm. Und es passieren halt die Dinge, von denen ich auch Ahnung habe. So, das war die Prämisse meines Professors Rosa von Braunheim an der Filmhochschule. Erzählt Geschichten, von denen ihr Ahnung habt und das ist auch meine Prämisse geworden.
Das heißt, wollen Sie also erzählen von was Sie Ahnung haben, das ist das eine, aber wollen Sie, weil es ja dann eben durchaus auch immer, auch wenn die Probleme einfach so daherkommen, wollen Sie auch Mut machen? Wollen Sie Erfahrungen weitergeben,
Klar.
Eigenerfahrungen?
Natürlich. Also ich glaube, deswegen erzähle ich Geschichten, um Mut zu machen. Auch deswegen erzähle ich auch tragische Geschichten, um zu zeigen, dass man die mit einem Augenzwinkern überleben kann. Es ist immer eine Möglichkeit gibt, weiterzumachen. Und ich mag immer kein Happy End. Ja, ich bin kein Freund von Happy Ends und ich bin aber auch kein Freund von furchtbar tragischen Enden. Ich versuche immer, dass meine Geschichten irgendwie hoffnungsvoll ausgehen. Und das hat ja mit Mutmachen zu tun.
Gefällt Ihnen dann die Bezeichnung Tragikomödie?
Ja.
Ja?
Ja. Ist ja beides. Beides bedingt sich. Beides gehört zueinander. Ein bisschen verkopft. Vielleicht gibt es schönere Wörter, über die man mal nachdenken kann. Aber das, wofür es steht, das finde ich vollkommen richtig.
Also das heißt immer auch Lachen und Weinen, Betroffenheit, das gehört einfach zusammen.
Ja.
Und was bei Ihnen, Ihren Filmen auffällt, ist ja auch das Liebenswerte. Eigentlich sind alle Charaktere, auch die Ätzenden, irgendwo liebenswert. Aber ist das Realität?
Naja, ich weiß nicht, wie viele Leute hassen Sie denn so? Mir würde jetzt spontan niemand einfallen, wo ich sagen würde, den hasse ich. Mhm. Also ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo liebenswert ist oder zumindest nachvollziehbar oder dass es für jeden, der auch nicht liebenswert ist, Gründe gibt, warum er so ist. Und das empfinde ich als Verpflichtung meinen Figuren gegenüber, die verstehen zu wollen, mögen zu wollen und mit Augenhöhe zu betrachten.
Das Schwulsein, sich das Schwulsein einzugestehen, ob das jetzt als Jugendlicher ist oder als Erwachsener ist, ist ja ein häufiges Thema, ob eben mit Verständnis oder ohne Verständnis der Umwelt. Ich finde aber auffälliger noch ist das Thema Familie eigentlich in Ihren Filmen. Was bedeutet Ihnen Familie? Es kann ja mal eng sein, es kann aber auch aufgehoben sein.
Ja, Familie ist, denke ich, alles, was mich ausmacht. Also Familie erdet mich. Wir haben eine ganz enge Beziehung in der Familie. Wir hängen auch alle dicht aufeinander.
Sie wohnen in Lichtenberg.
Genau, richtig. Meine beiden Schwestern arbeiten zumindest in Lichtenberg, wohnen in Pankow. Meine Eltern, meine Oma und ich, wir wohnen in Lichtenberg, unmittelbar nebeneinander mit meinem Mann. Also ohne die Familie wäre ich einfach gar nichts. Manchmal fängt man ja an, sich zu überlegen, was man wäre, wenn man die alle nicht hätte. Mhm. Und dann wäre da gar nicht so viel.
Sie haben vorhin gesagt, als ich anfing, Ihre Figuren sind schwul, dick. Da haben Sie gesagt, naja, warum wohl? Schwul sein, sich einzugestehen, wird eben immer wieder problematisiert. Und jetzt sagen Sie, Ihre Familie ist alles. Und was sollte ich ohne meine Familie? War das eigentlich Problem damals, als Sie sich und der Welt Ihrer Familie einstanden, Sie sind schwul?
Es hat ja erstmal gedauert, bis ich 23 war, ehe ich mich getraut habe, meinen Eltern das zu sagen. Ich habe Angst gehabt, die zu enttäuschen.
Ja?
Ja, ich weiß nicht genau, warum. Das sind so eine Kleinigkeiten oder so. Ich weiß, damals, als ich 11 Jahre alt war oder so, haben wir am Sonntag Lindenstraße geguckt und die beiden Männer haben sich geküsst, dieser berühmte erste Kuss, schwule Kuss im Fernsehen. Dann haben wir zusammen da gesessen und das gesehen und mein Papa ist halt irgendwie aufgestanden und hat gesagt, hast du nicht was Besseres? Und irgendwie habe ich damals schon gemerkt, dass mich dieser Kuss wahnsinnig berührt hat, aber auch peinlich berührt auf eine ganz bestimmte Art und Weise und die Reaktion meines Vaters auch. Und es sind so dumme Kleinigkeiten, die man sich so abspeichert im Gehirn, ja, und dann denkt man, das kann doch nicht wahr sein. Wieso solltest du denn jetzt schwul sein? Du bist irgendwie doch der einzige Schwule, den du kennst. Es gibt doch hier in Lichtenberg.
So, ja,
naja, klar, also als ich in dem Alter war, in dem ich das gemerkt habe, hatte ich jetzt erstmal niemanden. Wir kämpfen jetzt gerade für ein erstes queeres Zentrum in Lichtenberg. Also es gibt ein kleines Café, das Café Maggie, das einmal im Monat einen schwulen Tag hat. Aber ansonsten ist ja irgendwie auch in der Berliner Peripherie in Lichtenberg jetzt nicht so viel schwules Leben los. Ja?
Also,
nee, also und wenn man jetzt Teenie ist und man findet jetzt den Weg nicht unbedingt nach Schöneberg oder dann kommt man auch nicht drauf. Es war ein langer Kampf, auch mit mir selber, mir erstmal selbst einzugestehen. Das war dann irgendwann bei Freunden natürlich leichter, denen das mal zu verklickern, meiner Schwester gegenüber das zu verklickern. Aber die Eltern kamen blöderweise sehr spät und es tut mir jetzt leid.
Weil Sie ja, wir haben ja darüber angefangen zu sprechen, wie liebevoll Sie die Figuren zeichnen und auch eben Szenen, wo einem eigentlich die Wut hochkommt, wenn Eltern erstmal komplett falsch reagieren auf Kinder, die ihnen gerade etwas sagen wollen. Das haben Sie also auch so erlebt. Und dass es dann aber trotzdem am Ende so eine liebevolle Zeichnung wird, das finde ich interessant und keine Wut da zurückbleibt oder Verletztheit zurückbleibt.
Naja, dann nehmen wir uns alle in den Arm und weinen und dann lachen wir irgendwann und dann stellen wir fest, mein Gott, waren wir alle doof. Ja? So funktioniert meine Familie glücklicherweise. Dass wir auch ganz viele Probleme mit Lachen lösen können. Und was ich an meiner Familie immer unglaublich bewundere, ist das phänomenale Krisenmanagement. Wenn mal irgendwas richtig schief geht, dann ist keiner sauer oder alle stehen zueinander und sind da. So wenn so dämliche Missgeschicke passieren oder Unehrlichkeiten oder so, ja, dann konnte meine Mutter und mein Vater konnten dann richtig zickig und laut werden. Aber wenn es so um elementare Dinge ging, dann standen wir immer alle Seite an Seite.
Also da hat Rosa von Braunheim Ihnen, glaube ich, einen guten Tipp gegeben, genau diese Erfahrungswelt dann in Filme zu packen, weil die ja doch da eine Menge von transportieren. Und jetzt komme ich auch, also weil die Filme oft sehr, sehr, sehr mit Gefühlen umgehen und sehr, also gefühlig wäre jetzt ein negatives Wort, aber sehr viel Gefühl eben einfach haben. Und ich mich auch gefragt habe, wo kommt dieser Mut her? So viel Gefühl, ist ja fast kitschig manchmal. Transportieren, aber da kommt man ja irgendwie.
Ich habe keine Angst vor Kitsch.
Keine Angst vor Kitsch, keine Angst vor Gefühl. Axel Ranisch hier zu Gast im Gespräch. Zum Gefühl gehört doch auch Musik, oder?
Ja, ja, klar.
Direkt dazu? Gefühle und Musik immer oder Gefühl immer mit einem Musikstück verbunden?
Für mich ja im Kopf. Im Film ist es dann nicht immer drin. Ja, manchmal überlagert es sich und dann braucht es nur eins. Das Gefühl oder die Musik, aber
würde vielleicht auch zu viel werden.
Ja, also meine Mama zum Beispiel kann bestimmte Musiken gar nicht hören, weil es zu viel in ihr auslöst. So, dann braucht sie einen Rahmen dafür und dann geht es. Aber so nebenbei hören ist manchmal schwierig zum Beispiel.
Es ist vor allem klassische Musik. Also in Ihren Filmen kommt auch klassische Musik sehr, sehr viel vor. Ich denke jetzt an so eine Szene, wo wieder die zwei dicken, schwulen Männer nackt zusammen tanzen. Ich glaube, im Walzer tanzen die. War es im Wald? Auf jeden Fall habe ich sowas in Erinnerung. Im Roman Nackt über Berlin wird ein Jugendlicher von Rachmaninow in sexuelle Höhenflüge versetzt. Wollen Sie uns damit auch so ein bisschen übertriebenen Respekt vor der Klassik austreiben? Hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die mal ganz anders einzusetzen.
Echt? Nö. Nee, komischerweise, wenn Sie das so sagen, ist das eine Beobachtung, dass klassische Musik im Film zum Beispiel immer den Bösewichten gehört. Ne? Das ist ja auch gemein. Also für mich ist klassische Musik die Grundlage aller Emotionen und Gefühle und für mich ist was ganz Selbstverständliches. Ich brauche so am Tag meine 1 bis 2 Stunden klassische Musik, sonst...
Wann hören Sie die? Im Auto, was weiß ich? Oder
Beispiel,
setzen Sie sich richtig hin?
Beides. Wenn ich die Zeit habe, setze ich mich richtig hin. Aber ansonsten ist das Auto natürlich die ideale. Ich liebe auch in Staus stehen, wenn man schön und laut Musik hören kann. Also das ist überhaupt kein Problem für mich im Stadtverkehr.
Jetzt sind Sie aber nicht mit klassischer Musik von den Eltern her quasi erzogen worden. Das musste aus Ihnen selber kommen, ne?
Naja, ich war sehr klein. Ne? Mein Papa hat irgendwie, als ich 6 oder 7 Jahre alt war, von einer Trainingsreise 40 klassische CDs mitgebracht und seinen ersten Ghetto-Blaster.
Und das war wann?
90. Mhm. Und die habe ich mir geschnappt. Und das war dann meine
Also in der Familie
Musik.
Wurde auch Klassik gehört, aber Sie haben sie dann zu Ihrer...
Also meine Mutter entstammt natürlich einer Familie. Meine Oma, mein Opa, die haben klassische Musik gehört. Die hatten auch einen Schallplattenspieler zu Hause und sind ins Konzert gegangen. Und meine Mutter ist auch gerne ins Konzerte gegangen. Zu Hause haben wir jetzt aber nicht Musik gehört. Also mein Papa, der liebt Schlagermusik. Den muss man eher ein bisschen überreden, was er natürlich alles leidenschaftlich gerne mitmacht, wenn sein Sohn damit zu tun hat. Aber das war schon was, was ich mir auch selbst erobern konnte und durfte.
Aber wenn Sie sagen erobern, ich hatte nämlich auch die Überlegung, also wie haben Sie, ohne jetzt große Anleitung, diesen ja doch auch Graben also überwunden, der ja, so durch 200 oder 300 Jahre alte
ich
Musik?
Ich glaube, als kleiner Mensch hat man eine natürliche Affinität dafür. Das habe ich auch bei meinen Neffen beobachtet oder bei anderen Kindern, dass die Faszination eines Orchesters, von Instrumenten und diesen großen Emotionen, diesen Amplituden, die da eine Rolle spielen, dass das Kinder fasziniert, das geht dann wieder weg. Also das geht in dem Moment weg, wo es akademisch wird oder in dem Moment, wo man merkt, dass es nicht cool ist oder dass es die anderen nicht hören, so, dann verliert man das wieder. Aber wenn man dazugehören will oder man will halt irgendwie nicht der Nerd sein, dann lässt man das wieder sein. Aber
Sie waren der Nerd?
Ja, ich war der Nerd. Das hat nichts verändert an meinem Status, dass ich jetzt klassische Musik
gehört
habe.
Ach, Sie waren vorher auch schon Nerd?
Ja, also ich denke schon.
War das auch so ein bisschen so ein Ausgleich, so ein Flüchten in so eine andere Welt? Jetzt mache ich erst recht was anderes als ihr, die ihr mich nicht mögt?
Gut möglich. Man will sich ja abheben. Naja, und dann fliegt man natürlich da rein. Also andere haben dann irgendwie große Blockbuster geschaut und sind in die Fantasy-Welten der Filme abgedriftet. Und ich bin halt dann eher in die Fantasy-Welten der Musik abgedriftet. Wenn man sich so bestimmte, also wenn man sich Mahler anhört, das ist ja nichts anderes als große Blockbuster-Geschichten. Da ist man ja zu Hause. Oder Rachmaninow, das ist Krieg und das sind gigantische Geschichten.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass ganz am Anfang unseres Gesprächs, Sie haben dann aber vergessen, sich irgendwie ja selbst zum Beispiel ein Musikinstrument zu lernen. Weil wenn Sie das so, diese Begeisterung, wieso sind Sie dann zum Film gegangen und nicht in die Musik?
Naja, ich habe das nicht kapiert. Ich habe immer Musik gehört. Ich wusste nicht, dass man Klavier spielen können muss, um Komponist zu werden. Das habe ich mit 15 ist mir das aufgegangen. Da war es aber zu spät. Und dann habe ich versucht, das nachzuholen, habe mir ein Klavier gewünscht, was ich gekriegt habe. Und habe mir dann beigebracht, Töne zu setzen und Harmonien und Orchesterinstrumente zuzuordnen, Kontrapunkt, versucht alles irgendwie beizubringen. Und dann habe ich ganz wild komponiert 2 Jahre und bin aber an den eigenen Ansprüchen gescheitert. Mhm. Und irgendwann gab es halt die Möglichkeit, Theater zu spielen, weil das habe ich immer schon gerne gemacht. 3 Wochen in Brandenburg und das wollte ich unbedingt machen und dann war aber dieser Theaterworkshop voll und es gab nur so einen dusseligen Filmworkshop, Videoworkshop.
Wie dumm.
Ja, dann habe ich den gemacht.
Und dann waren Sie infiziert.
Und dann war ich infiziert, genau. Ricardo Zamora, das war mein erster Mentor, der hat mir und uns damals in den Teilnehmern beigebracht, wie man Filme macht mit ganz einfachen Mitteln. Und das ging ja dann plötzlich aufgrund der Digitalisierung, war das nicht mehr kompliziert und nicht mehr teuer. Und dann habe ich nicht mehr aufgehört und einen Film nach dem anderen gedreht.
Wenn Sie das so erzählen, dass Ihnen da also quasi etwas bei der Musik, da etwas fehlte, selber so in die Musik einzusteigen und Sie erzählen, wie Sie sich selber also alles angeeignet haben. Jetzt haben Sie hier bei uns im Programm ja eine Reihe zusammen mit dem Schauspieler David Striesow, wo Sie Musik vermitteln. Mhm. Eigentlich auch so, also klassische Musik. Mhm. Sie beide, begeisterte, enthusiastische Klassikhörer, bringen sich in Klassik drastisch Ihre Lieblingsstücke. Ja. Stellen Sie sich vor und stellen Sie vor allem auch uns Hörern vor. Das ist auch sehr unkonventionell. Sie singen zum Teil auch manchmal ein bisschen schräg. Es wird viel gelacht, es wird viel geschwärmt vor allem. Mhm. So ein bisschen Mission, so Musikvermittlung ist schon übrig geblieben, oder?
Ja, na klar, weil ich das ja doof finde, dass die Leute den Zugang manchmal nicht haben. Ne? Also viele Leute haben ja einfach jetzt keinen natürlichen Zugang zur klassischen Musik und den kann ich mir so schwer erklären. Also weil für mich ist das pure Leben, ja, das gehört für mich dazu und es gibt keine große Unterscheidung zwischen populärer Musik oder klassischer Musik und man muss auch keine Angst davor haben.
Das haben nämlich viele.
Ja, aber das ist gar nicht nötig, weil die kochen ja auch nur mit Wasser und auch die erzählen nur Geschichten und was für tolle Geschichten und spannende Geschichten und deswegen war natürlich der Ansatz zu sagen, hey, lass uns doch mal unsere Lieblingsstücke nehmen und die Geschichten dazu erzählen und mal gucken, ob das vielleicht den einen oder anderen dazu bringt, sich das Stück dann auch mal anzuhören mit dem bisschen an Hintergrundwissen, was wir da vermitteln.
Ach, das ist schon eine ganze Menge. Man kann sich wieder infizieren lassen im November,
November. 17. November geht's wieder los, zweite Staffel.
Und mit Ihren Geschichten kann man sich sowieso immer wieder im Kino oder im Fernsehen oder jetzt auch auf der Bühne infizieren lassen. Hier im Studio ist der Regisseur, der Filmemacher, ja, und auch Opernregisseur Axel Ranisch. Sie sind geboren 1983 in Berlin-Lichtenberg, hatten wir jetzt schon ein paar Mal auch erwähnt. 6 Jahre vor der Wende war das. Was hat Ihre Familie, was hat das mit Ihrer Familie gemacht?
Meine Mutter ist in die Selbstständigkeit gegangen.
Mit fliegenden Fahnen oder gezwungenermaßen und bedrückt?
Oh Gott, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube nicht mit fliegenden Fahnen. Ich glaube, dass meine Familie grundsätzlich, zumindest meine Mutter, die ja dann als Chefin Verantwortung übernehmen musste, glaube ich, auch gerne angestellt geblieben wäre. Ich glaube, dass das Verantwortung immer was ist, was wir in der Familie sehr ernst nehmen. Mhm. Und das bereitet uns dann manchmal auch schlaflose Nächte oder so.
Sie wirken jetzt, wenn man sich so mit ihnen, da hält immer so freundlich, so positiv vor allem. Ist das Grundlage in Ihrer Familie?
Ja, es kommt drauf an. Vielleicht ist es auch ein Stückchen Eigenart, das weiß ich nicht genau. Mein Vater war zum Beispiel ein sehr ehrgeiziger Trainer, solange der noch aktiv war, auch als Trainer, Wasserspringen, genau. Der natürlich immer das Beste wollte und auch ein Trainer, ein DDR-Trainer der alten Schule.
Da fielen Sie da ein bisschen raus, so als Sohn waren Sie dafür jetzt nicht geeignet zum Turnen?
Oder haben Sie gemacht? Der hat das mit meiner Schwester, ältesten Schwester schon durch. Und da hat er den Trainer halt nicht immer in der Halle gelassen, sondern manchmal mit nach Hause genommen. Daraufhin sagte meine Mutter irgendwann, den Sohn kriegst du nicht. So, weil also ich habe ansonsten neben meinem Vater 4 sehr starke Frauen in der Familie. Meine Mutter, meine Oma, meine beiden Schwestern. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich die Rolle des ausgleichenden Diplomaten einnehmen muss. Weiß nicht, man rutscht ja auch in die Rollen, die man sich selber irgendwie gibt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob ich das immer einnehmen muss oder so. Ich tue es zwangsläufig. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich der Vermittler sein muss oder so. Gleichzeitig bin ich nie da und mache mir dann immer Vorwürfe, dass ich nicht genug vermitteln kann. Aber das, was uns eint, ist zumindest das Lachen und dass wir nicht nachtragend sind. Das ist ja auch schon mal viel wert. Die ganze Familie ist nicht nachtragend.
Vieles von dem, was Sie jetzt erzählt haben, taucht auch immer wieder in den Filmen auf. Also das Turmspringen taucht auf, auch die andere Rolle der Mutter gegenüber dem Vater, der da doch ein bisschen größere Visionen hat, was aus seinen Kindern werden soll. Die Mutter dämpft da immer wieder. Auch das taucht immer mal wieder auf. Und Lichtenberg taucht immer wieder auf in den Filmen. Sie leben ja auch nach wie vor in Berlin-Lichtenberg. Lichtenberg ist für viele ein Bezirk mit unglaublich vielen Plattenbauten.
Ja, ich lebe ja auch im Plattenbau.
Zum Teil abgehängten Leuten. Was ist Lichtenberg für Sie?
Naja, in erster Linie Heimat, also der Ort, in dem ich jeden Quadratmeter kenne. Jetzt auch nicht das ganze Lichtenberg, sondern mein Fanfuhl-Kiez. So, das ist ja auch ein spezieller und besonderer Teil von Lichtenberg.
Mit besonders hohen Hochhäusern.
Mit besonders hohen Hochhäusern, genau, besonders dicht besiedelt, mit vielen älteren Menschen. Naja, und dann ist es ein Ort. Wissen Sie, als ich in Los Angeles war, ich musste da einen kleinen Bogen machen. Ich hatte ein Stipendium in der Villa Aurora, was wirklich phänomenal war. Da war ich so schockiert, dass man von außen an jedem Haus sehen konnte, wie viel Geld der Bewohner verdient hat. Ob das Blechhütten waren, die in Watts oder Compton standen, oder ob das gigantische Millionenvillen waren in Bel Air. Man hat von außen jedem einzelnen Haus angesehen, was wo in der Gesellschaft der Mensch steht. Und das ist was, das gibt's in Lichtenberg nicht. Weil wir ja alle in diesen riesengroßen Häusern wohnen. Und weil in diesen Häusern die Durchmischung mit den Leuten ja so heterogen ist, also allein in unserem Haus, wenn ich mir angucke, wer da so alles wohnt. Und wir haben auch relativ wenig Fluktuation. Das heißt, die Leute, die da wohnen, die kenne ich eigentlich fast alle, seit ich klein bin. Und jetzt seit 2 Jahren haben wir jetzt in der Etage über uns auch noch eine marokkanische Familie. Das ist jetzt neu. In der dritten Etage oder in der zweiten Etage haben wir eine russische Familie. Aber ansonsten haben wir natürlich alle. Wir haben Ärzte und Taxifahrer und wir haben den Regisseur und wir haben die Krankenschwester in der 5. Das ist was ich so sehr liebe.
Das klingt, wenn Sie es jetzt so erzählen, ja auch geradezu paradiesisch. Man kennt aber aus Lichtenberg ja durchaus auch andere Geschichten. Ich habe vorhin das Wort Abgehängte, also damit verbindet man Lichtenberg ja durchaus auch. Auch mit Rechtsradikalen verbindet man Lichtenberg. Wenn Sie jetzt so derzeit in die Presse gucken, Fremdenfeindlichkeit, ja, miteinander nicht klarkommen. Mhm. Das sehen Sie bei sich in Lichtenberg so gar nicht.
Naja, jetzt in meinem Haus sehe ich das nicht. Es gibt sicherlich Bezirke in Lichtenberg, in denen das was anderes ist. Aber wissen Sie, ich bin immer so schockiert von der menschlichen Kälte unserer Zeit. Und ich denke immer, das alles ist ja eine Frage des Entgegenkommens oder wie wir miteinander umgehen. Und ob wir uns gegenseitig schätzen, also Wertschätzung, menschliche Wertschätzung ist ja irgendwie das Wort. Und ich glaube, das gibt es bei ganz vielen Menschen das Gefühl, dass sie nicht gewertschätzt werden in einer Zeit, in der wir leben, in der es sehr viel um Gewinnmaximierung geht oder Optimierung, ja, in der irgendwie menschliche Wertschätzung auch tatsächlich ein Kostenfaktor ist oder so. Und ich habe das Gefühl, wenn man einfach grundfreundlich in die Welt geht, dann macht das irgendwas. Ich will auch überhaupt niemanden abwerten, also weder aus meinem Bezirk noch aus irgendeinem anderen Bezirk. Ich will auch niemanden abwerten, der irgendeine dämliche Partei wählt oder so. Ich würde gerne versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen oder den Menschen freundlich entgegenzutreten. Ich glaube, anders geht's nicht.
In Ihrem Roman Nackt über Berlin, da wird die Geschichte von einem Jungen, der aus einer vietnamesischen Familie kommt, auch in Lichtenberg lebt, und dessen Vater ist einmal von Radikalen die Zunge aus dem Mund geschnitten worden. Mhm. Also er ist überfallen worden. Und der rächt sich an der Welt, die ihn auch immer unsichtbar macht. Mhm. Also das wird sehr, sehr radikal von Ihnen auch beschrieben, sehr drastisch auch beschrieben. Also Sie sehen die Grenzen dieses Aufeinanderzugehens durchaus auch.
Mhm. Aber dann ist gerade die Lehre in dem Buch, dass die Rache nicht das Mittel der Wahl ist. Genau.
Wie reagieren die Leute auf dieses Buch?
Also das ist ja immer so, wenn es irgendwie so wahnsinnig negative Reaktionen gibt, kriegt man die ja oft nicht mit. Es sei denn, sie finden anonym im Netz statt oder so. Das ist dann bei so einem Tatort leichter als bei so einem Roman oder so. Weil wenn man sich die Zeit nimmt, um so ein Buch durchzulesen, dann ist man nicht der Mensch, der jetzt irgendwelche ungefilterten, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn das mal Schulliteratur werden sollte, das ist immer hübsch, was die Schüler dann schreiben, wenn sie das lesen, den Kack lesen müssen, und dann regen sie sich wahnsinnig in den Foren auf. Ich habe bisher jetzt tatsächlich sehr positives Feedback bekommen über den Roman, aber natürlich in den Lesungen zum Beispiel lese ich ja das Ende auch nicht vor, da lese ich ja bestimmte Szenen vor oder so, und die Dinge, die halt dann tiefer gehen oder das müssen die Leute mit sich dann selber ausmachen, das ist ja toll, das Tolle am Buch. Ne? Dass man mit sich allein unter der Bettdecke ist.
Und sich seine Sachen dazu denken. Das wird jetzt übrigens demnächst anders werden, weil es kommt jetzt gerade auf die Bühne. Der Roman Nackt über Berlin kommt auf die Bühne in Halle am Sonntag.
Nächsten Sonntag, genau.
Haben Sie das inszeniert?
Nö.
Nein.
Nee.
Wollten Sie auch nicht?
Nö, das war die Henriette Herneck. Die hat das Buch gelesen, war vollkommen begeistert. Auch eine Lichtenbergerin. Wir haben festgestellt, dass wir beide aufs Herder-Gymnasium gegangen sind. Und die hat das gelesen und gesagt, das muss sofort auf die Bühne. Hat dann eine Textfassung geschrieben und ich habe damit nichts zu tun. Ich kann am Sonntag einfach nach Halle fahren und mir die Premiere anschauen und das grandios oder doof finden.
Denn Sie haben ja eigentlich genau deswegen einen Roman geschrieben, weil es viel zu viele Ideen waren, um es in einen Film, zu packen. Ne?
Genau, ja.
Also können wir mal gespannt sein, was jetzt auf der Bühne daraus gemacht wird.
Ja, na, auf der Bühne hat man ja auch mehr Zeit als 90 Minuten.
Axel Ranisch, also gespannt auf das, was aus seinem Roman Nackt über Berlin geworden ist, am Sonntag Premiere in Halle an der Saale. Der Regisseur Axel Ranisch ist im Gespräch. Regisseur ist ja viel zu wenig. Sie sind ja quasi, haben wir ja gehabt, das Multitalent auf allen Ebenen. Ihr erster Film, Dicke Mädchen, war der Abschlussfilm der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam und soll unter 600 Euro gekostet haben. Stimmt das wirklich?
Naja, das Ding zu drehen war erstmal nix. Also es gab kein Filmteam. Ich war der Mensch mit der Kamera. Auf der Kamera war ein Mikrofon. Und dann hatte ich die beiden Schauspieler Heiko Pinkowski und Peter Trabner und die eigene Oma und die Wohnung der Oma. Und ansonsten hatten wir Mini-DV-Kassetten, Frühstücksbrötchen, eine Benzinquittung, sowas. Und das zusammen hat dann 517 Euro und 32 Cent ergeben.
Also knapp über 500.
Ja.
Da ist sozusagen ein Genre draus geworden, beziehungsweise sie kamen in die Zeit, ne, glaube ich, Low-Budget-Filme, Genre Mumblecore.
Mumblecore, ja.
Was zeichnet Mumblecore noch aus, außer günstig zu sein?
Ja, ich habe das dann, als das dann erst, erste Mal ich das Wort hörte, habe ich das gegoogelt und dann also erstens erfahren, dass das eine Filmemacherbewegung aus den Staaten ist, die natürlich im Zuge der Digitalisierung entstanden ist, weil das Filmemachen plötzlich so unaufwendig und preiswert wurde und auf Grundlage von Improvisation oft entsteht, ohne geschriebene Dialoge, aber eben auch ohne große Fördermittel, weil man ja eben frei Filme machen kann. Und das Wort Mumbeln bezieht sich auf Nuscheln, weil dann dadurch, dass eben viele Leute keine Dialoge hatten und rumgenuschelt haben, wie so. Und dann habe ich in diesem Wikipedia-Artikel auch gelesen, dass der Hauptvertreter des German Mumblecores unter anderem ich bin.
Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht.
Nein. Ich kannte auch die Filme nicht.
Musste Ihre Oma eigentlich überredet werden? Die war ja bis dahin, die war Ende 80 und bis dahin keine Schauspielerin gewesen.
Ja.
Musste sie überredet werden?
Nein.
Nee?
Nicht groß, nee. Nein, ich habe sie gefragt, ob sie mir beim Diplom helfen würde und das...
Ach so, das konnte sie nicht ablehnen.
Nein, konnte sie nicht. Ich wusste ja auch nicht, dass sie so talentiert ist, dass sie das so rockt. Ja?
Also sie ist dann auch in anderen Filmen nach wie vor noch aufgetaucht, auch im Tatort.
Ja.
Ist sie aufgetaucht, Waldeslust, den man vor einem halben Jahr...
Im Februar konnte man ihn in der ARD sehen,
genau. Mumblecore, dieses Genre, das war das eine, was Sie mitgeprägt haben oder laut Wikipedia sogar sehr geprägt haben. Das andere habe ich gehört, Sie haben für den Film Dicke Mädchen den First Steps Award bekommen und ich habe gelesen oder gehört.
Wir waren nominiert, bekommen haben wir ihn nicht.
Sie waren nominiert und das war schon die Neuerung, dass man mit nicht so konventionellem Drehbuch überhaupt nominiert werden konnte.
Das war auch für mich wahnsinnig überraschend, dass das passiert ist. Ich weiß auch bis heute gar nicht, wer uns da eingereicht hat und wie das, vielleicht war das die HFF selbst, aber wissen tue ich es nicht genau. Das war ein Wunder, weil der Anruf kam mitten aus dem Nichts. Noch größeres Wunder war, dass wir den Deutschen Kurzfilmpreis gewonnen haben mit dem Film. Der ist ja 76 Minuten lang und bis 78 Minuten gibt es in Deutschland das... Gibt es einen
Kurzfilm? Ja.
Deswegen haben wir eine goldene Lola für den Kurzfilm in der Sonderkategorie zwischen 30 und 78 Minuten bekommen.
Also doch in vielem dann irgendwie so ein bisschen prägend oder Vorreiter. Das mit dem unkonventionellen Drehbuch, Sie haben es eben auch erwähnt, dass Sie improvisieren lassen. Mhm. Warum setzen Sie so sehr auf Improvisieren?
Ach, weil ich das mag, wenn die Schauspieler so sehr in ihrer Figur drinne stecken, dass die reden können, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Das ist immer besser als das Geschriebene. Also immer natürlicher oder direkter oder warmherziger. Man rutscht ein Stück weit mehr an den Menschen ran. Und das ist etwas, was ich gerne mag. Wir können das ja gar nicht richtig sehen. Wenn wir einen normalen deutschen Fernsehfilm gucken, merken wir ja gar nicht, wie künstlich das alles ist, weil wir da so dran gewöhnt sind. Aber es ist furchtbar künstlich. Eigentlich sehen wir immer nur Schauspieler, die textauswendig gelernt haben und auf ihr Stichwort warten. Und das mag ich nicht. Ich habe festgestellt, dass mir die Leute viel mehr ans Herz wachsen, wenn die reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und dann ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute, die, wenn jetzt so ein Film, wenn wir jetzt so einen Tatort auf diese Weise machen, sind die Leute erschrocken.
Vielleicht sollten wir irgendwie ein bisschen noch erklären, was dieser Tatort, was diesen Tatort so besonders gemacht hat. Das war ein Tatort mit Ulrike Volkerts.
Ja, sie waren beide mit Ulrike Volkerts. Und das Besondere bei dem ersten war die Idee, genau, dass ich mit einem bestehenden Amateurensemble von Laienschauspielern, die also ganz normale Berufe ausüben, die in Ludwigshafen tatsächlich auch eine Institution sind, die Hemshof-Schachtel, dass ich mit denen einen Tatort inszeniere und dass in diesem Theater ein Mord passiert. So, wir haben das Theater dann umbenannt in Babbeldasch und dort haben wir, die sprechen halt breites Pfälzisch.
Genau, und der ganze Film war nur auf Pfälzisch.
Der war auf Pfälzisch, der war mit Amateurschauspielern und er war natürlich improvisiert. Und ich glaube, die Kombination...
Das war zu viel für den Tatort, oder?
Zu viel für 20.15 Uhr am Sonntag, das mag sein. Aber ganz ehrlich, auf welchem Programmplatz wäre das sonst gegangen?
Wer hätte sich getraut, meinen Sie damit?
Ja, oder auf welchem Programmplatz wäre das verzeihbar gewesen? Oder, also es ist ja dann nicht so richtig verzeihbar gewesen. Aber
nee, Sie haben ganz harsche Kritik bekommen. Bild-Zeitung hat es den schlechtesten Tatort aller Zeiten genannt. Hat das dann auch an Ihnen, ich meine, man kann sagen, es war vielleicht zu viel des Experimentes, aber hat das auch an Ihnen gekratzt?
Ja, in dem Moment. Also ich habe mir dann im Nachhinein ja nochmal alles durchgelesen, was es so gab, auch auf Facebook oder...
Sie haben sich die ganze Kritik dann reingetan.
Mhm. Genau. Das hat dann wehgetan, aber das war dann auf eine bestimmte Weise auch reinigend. Und dann habe ich halt gedacht, gut, auf Festivals oder im Kino hast du halt ein bestimmtes Publikum, das sich mit offenherzig deine Filme anschaut und da reingeht und sagt irgendwie so, wir wissen, was uns erwartet. Und da kriegen die das Brett vor den Kopf ohne Vorwarnung und kriegen die volle Dröhnung und sicherlich auch so besonders wie kein anderer Film von mir, den ich bisher gemacht habe. Also in Babbeldasch kam schon auch viel zusammen. Ich liebe den Film sehr und ich bin natürlich extrem traurig, dass so viele Leute nicht gesehen haben, was toll und warm an dem Film ist und besonders. Aber es haben ja auch viele gesehen. Also es gab ja nicht nur Ärger, das ist ja das Tolle.
Aber es war schon ungewöhnlich, auf jeden Fall eben gerade den Tatort mal so anders zu gestalten.
Mhm.
Wir haben Ihren Roman erwähnt, der ist dieses Jahr gerade rausgekommen, Nackt über Berlin. Sie haben im Kinder- und Jugendtheater der Parkaue hier in Berlin das erste Mal inszeniert. Sie haben zum wiederholten Male Opern inszeniert in München und in Stuttgart.
Das kommt
jetzt, glaube ich, im Dezember.
Mhm.
Ne? Genau. Sie hatten einen Fernsehfilm, Familie Lotzmann auf den Barrikaden. Kann man sich auch in der Mediathek noch eine Weile angucken. Gibt es eigentlich irgendein Genre, irgendein Thema, was Sie noch auf der Liste haben, wo Sie noch unbedingt mal was machen wollen?
Nö.
Oder haben Sie alles abgegrast?
Das glaube ich nicht. Je nachdem, wer auf die lustige Idee kommt, mir sonst was anzutragen oder so. Gerade bin ich schwer verliebt ins Hörspiel. Ich habe mit meinem Mann eins gemacht. Das kommt im Dezember auch im NDR. Das hat so einen Spaß gemacht, weil diese ganze nervliche Licht- und Bildebene fehlt. Ja? Man ist ganz auditiv mit den Schauspielern im Studio. Macht eine schöne Geschichte zusammen. Oh, es ist herrlich.
Manchmal sagt man ja immer, wenn die größten Wünsche in Erfüllung gehen, ist das eigentlich durchaus ein Problem, weil man plötzlich mit der Wirklichkeit konfrontiert wird. Ich habe mich das bei den Operninszenierungen gefragt. Ein Klassik, ein Fan dieser Musik. Und plötzlich inszenieren sie mit handwerklich so ausgebildeten Menschen. Ist das nicht manchmal auch ein bisschen schwierig?
Nö. Bisher ist nur schön. Kann vielleicht noch schwierig werden. Weiß ich nicht. Fragen Sie mich mal nach der nächsten Produktion.
Das wünschen wir Ihnen ja nicht. Wir wünschen ja weiter so erfüllende Produktionen. Axel Ranisch, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Für den Besuch hier bei diesem engen Terminkalender,
ja,
den Sie haben. Dankeschön.
Bitteschön.